ARD.
HR Info Kultur.
Ich habe nur ein Meisterwerk geschaffen und das ist der Bolero. Leider enthält er keine Musik. Dieses Zitat von Maurice Ravel zeigt die ganze Ambivalenz, mit der der französische Komponist zu Lebzeiten auf sein mit Abstand bekanntestes Stück geschaut hat. Die Nachwelt ist sich dagegen verblüffend einig, was für einen Klassik-Hit er da geschaffen hatte. Mitreißend, erotisch, ein berauschender Tanz in 340 Takten, mit einem Rhythmus, der ins Blut geht und sich unausweichlich in den Gehörgängen festsetzt. Just zum 150. Geburtstag des Meisters ist jetzt der Film Bolero von Anne Fontaine in den deutschen Kinos angelaufen. Den nehmen wir etwas genauer unter die Lupe und schauen uns auch nochmal an, wie die Musik selbst eigentlich gemacht ist, damit sie so eine ungeheure Wirkung entfalten kann. Dass der Bolero kein One-Hit-Wonder war und Maurice Ravel noch viel mehr spannende Musik komponiert hat, das zeigt die deutsch-ukrainische Pianistin Marina Baranova mit ihrem neuen Album Salon de Ravel und heute bei uns im Gespräch. Mein Name ist Martin Kersten. Als das Eistanzpaar Jane Torvill und Christopher Dean 1984 bei den Olympischen Spielen in Sarajevo zu den Klängen des Bolero tanzte, wurden das 4 Minuten und 28 Sekunden für die Ewigkeit. Die Kampfrichter zogen 9-mal die 6,0 in der B-Note. Die Weltöffentlichkeit war verzückt. Ein perfekter, sinnlicher Tanz auf dem Eis, untrennbar verbunden mit den hypnotisierenden Klängen von Maurice Ravels Bolero. Schon ein paar Jahre zuvor hatte die Traumfrau Bo Derek im Film versucht, einen braungelockten Komponisten zu den Klängen des Boleros zu verführen. Alle 15 Minuten ist irgendwo auf der Welt Ravels Bolero zu hören, hat mal irgendwer ausgerechnet. Nicht immer in der Originalfassung für großes Orchester. Collage beginnt der Film Bolero von Anne Fontaine, der gerade in Deutschland Premiere hatte. Über den reden wir gleich, versuchen aber zuerst mal zu verstehen, wie hat dieser Ravel das eigentlich gemacht, dass uns dieses Orchesterstück so dermaßen in seinen Bann zieht? Nils Kaiser mit einer Analyse.
Der Aufbau von Ravels Bolero ist denkbar einfach. Die kleine Trommel schlägt den Bolero-Rhythmus. Mit seinen charakteristischen Triolen, Dreierschlägen also, die auf die Kastagnetten der spanischen Tänzerinnen zurückgehen, ist dieser Rhythmus der Motor des Stücks. 169 Mal wird er während der 17 Minuten, die das Stück laut Ravel dauern soll, wiederholt. Weniger auffallend, aber genauso gleichförmig ist das, was die Bässe machen. Sie pendeln unentwegt zwischen einem G und dem Grundton C. An dieser Bassfigur wird sich, genauso wie am Rhythmus, bis zum Schluss nichts ändern, nur dass sie von immer mehr Instrumenten verstärkt werden. Musik. Dazu ertönen die zwei immer gleichen, aber sehr eingängigen Melodien. Ravel bezeichnet sie als Volksmelodien der spanisch-arabischen Art. Sie wirken lasziv und sinnlich. Dadurch, dass sie immer wieder dieselben Töne umkreisen, bekommen sie etwas hartnäckig Insistierendes. Jede der beiden Melodien dauert, wenn man Ravels Tempoangabe befolgt, 45 Sekunden. Die erste steht in reinem C-Dur. Die zweite verwendet auch die Töne der Molltonleiter und verfügt über noch mehr arabisch anmutende Anklänge. Die beiden Melodien erklingen im Wechsel. Dazwischen stehen jeweils vier reine Rhythmustakte. So geht das 18 Mal, aber jedes Mal eben mit einer anderen Instrumentierung und in ansteigender Lautstärke. Den Anfang macht die Flöte, das leiseste Orchesterinstrument. Es folgen andere Soloinstrumente, ebenfalls leisere Holzbläser wie Fagott und Klarinette. Dann übernehmen Zweierpaarungen die Melodie. Schließlich wird sie von zunehmend größeren Orchestergruppen intoniert. Eine klangliche Verschärfung tritt dadurch ein, dass die Melodie von verschiedenen Instrumenten gleichzeitig auf unterschiedlichen Tonhöhen gespielt werden kann. Die dadurch entstehenden Quint- und Quartparallelen sind nach den Regeln der klassischen Stimmsatzführung eigentlich verboten, steigern aber die exotische und mitreißende Wirkung der Musik. Der besondere Reiz von Ravels Bolero liegt in seinem doppelten Crescendo. Die Musik wird kontinuierlich lauter und bekommt immer mehr Farben. Nach über 15 Minuten Spielzeit erfolgt, ganz unerwartet und deshalb umso effektvoller, doch noch ein Tonartwechsel. Von C geht es auf einmal hinauf nach E. Nach 8 Takten geht es schon wieder zurück. Das volle Orchester intoniert jetzt noch einmal den Bolero-Rhythmus. Bis der Rhythmus plötzlich aussetzt und die Bewegung auf einem völlig überraschenden Moll-Akkord innehält. Dann kommt auch schon der Schluss.
Ein Einblick in die Werkstatt des Komponisten Maurice Ravel. Im neuen Kinofilm zum Bolero geht er zu Beginn mit seiner Auftraggeberin, der Tänzerin Ida Rubinstein, durch eine echte Werkstatt, eine lärmende Maschinenhalle, um ihr zu zeigen, was ihn zu dieser Komposition inspiriert hat.
Spüren Sie, wie diese Töne Sie durchdringen? Diese mechanische Symphonie. Hören Sie hin!
Ich höre, ich höre.
Es fängt immer wieder an. Es wiederholt sich. Es ist hypnotisierend. Spüren Sie es auch? Es steigert sich fast bis ins Schmerzhafte.
Schmerzhaft, da haben Sie recht.
Sehen Sie diese Musik? Da marschiert die Zeit voran, der Fortschritt.
Regisseurin des Films ist Anne Fontaine, unter anderem bekannt geworden durch ihren Film über Coco Chanel. Sie sagt über Maurice Ravel:
Il a raté 5 fois le prix de Rome. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que c'était le plus grand compositeur de son époque.
Er hat 5-mal beim Prix de Rome nicht gewonnen, obwohl er der größte Komponist seiner Zeit war. Das zeigt die Absurdität solcher Preise. Er hat auch die Ehrenlegion abgelehnt. In Frankreich ist die Ehrenlegion eine extrem prestigeträchtige Auszeichnung. Aber er sagte nein. Einen Preis zu gewinnen, indem man gegen jemanden antritt, hat etwas Absurdes, weil doch eigentlich jeder etwas anderes macht. Ich denke, der Film zeigt die Zweideutigkeit von Erfolg und Misserfolg, wie man letztlich bei etwas Großartigem scheitern und gleichzeitig Erfolg haben kann. Ravel mochte seinen Bolero nicht. Er hat ihn erst sehr spät akzeptiert. Das ist menschlich gesehen sehr interessant.
Ich habe mit unserem Kinokritiker Uli Sonnenschein über diesen Film gesprochen und wollte zuerst mal von ihm wissen, es wäre ja naheliegend, dass der Film die Dramaturgie des Boleros, also dieses einzige gewaltige Anschwellen, als Gestaltungsprinzip übernimmt. Tut er das oder erzählt er die Geschichte vielleicht ganz anders?
Also ich würde nicht sagen, dass er ganz anders erzählt ist, weil er hat immer wieder diese Momente, die Momente, die man auch hören kann im Bolero, dass es leise und langsam anfängt und sich dann langsam steigert, aber eben nicht in der Gesamtkomposition, sondern immer wieder in einzelnen Szenen. Und man hat immer wieder diese Momente, dass Geräusche, Natur, Gesellschaft, das, was man wahrnimmt, Einzug hält in die Musik von Ravel und dann eben auch in den Bolero. Er gibt zum Beispiel sich die Blöße ins Bordell zu gehen, aber nicht, um sich auszuziehen und sexuelle Akte zu vollziehen, sondern um die Prostituierten zu bitten, sich Handschuhe überzustreifen. Mhm. Und dieses Geräusch der sich überstreifenden Handschuhe wird im Film sehr deutlich, sehr laut verstärkt. Und man merkt, dass auch dieses Geräusch ein musikalisches sein kann. Und so ist diese Komposition eben keine aus dem Kopf heraus, sondern eher eine aus dem Bauch und aus der Musikalität des Alltags. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das macht auch die Universalität des Bolero aus und die große Popularität.
Nun gilt Maurice Ravel als ein Komponist und ein Mensch, über den man bis heute eigentlich nicht so viel weiß persönlich. Ist denn dieser Film ein gewisser Schlüssel, um ihn auch als Mensch vielleicht näher zu kommen?
Ganz schwierig. Also ich hatte oft das Gefühl, ich stehe einer Kafka-Figur gegenüber, also einer Figur, die selbst irgendwie so ein bisschen verloren ist, aber dann ganz stark auch Rage und Trance empfinden kann, also in expressiven, exzessiven Gefühlen schwelgt. Er wird auch im Laufe des Films älter, aber irgendwie altert diese Persona nicht, die wir da vor uns haben. Der ist tatsächlich in diesem Universalismus seiner Musik verhaftet und persönliche Beziehungen, ja, er war sehr mit Ida Rubinstein befreundet, der Choreografin und Tänzerin, die dann eben auch den Bolero als erstes aufgeführt hat, mhm, als schon alternde Tänzerin mit über 40 auf einem Podest umgeben von 20 anderen Tänzern und Tänzerinnen, die sehr lasziv und sehr erotisch diese Musik interpretiert. Aber eine wirkliche Beziehung findet da nicht statt. Und es gibt viele Frauen in seinem Leben, auch da gibt es Szenen, wo Frauen ihm eindeutige Avancen machen und er das sehr charmant, aber sehr bestimmt zurückweist. Man vermutete eine nicht ausgelebte Homosexualität bei ihm, aber das ist alles Vermutung und der Film bleibt dabei, dass er ganz, ganz viel im Wagen lässt. Das einzig wirklich Konkrete ist seine Musik.
Nun ist Ravel ja immer wieder auf diesen Bolero reduziert worden, auch sehr zu seinem Leidwesen. Ja, so ein bisschen als One-Hit-Wonder auch gesehen worden, auch von der Geschichtsschreibung dann später. Dabei hat er ja eigentlich so viel tolle Musik komponiert. Ist denn von der auch was zu hören in dem Film?
Ja, ist ganz viel zu hören. Das ist ganz interessant, denn er hat nicht nur dieses große Stück Bolero, diesen One-Hit, wie du sagst, geschrieben, sondern eben ganz viele andere auch. Er ist in diversen Wettbewerben von der Jury nicht verstanden worden und er hat wenig dafür getan, gefällig zu sein. Und umso absurder ist es, dass gerade dieser Bolero so gefällig daherkommt. Und er war, glaube ich, für die Zeit viel gewagter, als wir das heute vermuten können. Und insofern, ja, man hat diese andere Musik und man ist aber so ein bisschen versucht, eben weil der Film auch Bolero heißt und weil der Bolero immer wieder vorkommt, diese ganze Musik zu subsumieren unter Vorstufen des Bolero. Und er sagt an einer Stelle auch, dieser verdammte Bolero, ich werde den nicht mehr los.
Nun geht's mir immer so bei Musikfilmen, ich bin da sehr, sehr empfindlich, wenn ich das Gefühl habe, die Bilder sind nicht wirklich synchron zu der Musik. Also wenn ein Pianist spielt und man sieht einfach schon an den Bewegungen der Finger auf den Tasten, das stimmt nicht, der markiert nur, aber er hat es nicht richtig geübt. Wie geht dieser Film mit dem Thema um? Ist das sehr genau gemacht?
Also ich habe das Gefühl, es ist sehr genau gemacht. Ich hatte sogar das Gefühl, er spielt die meisten Passagen, die da am Klavier zu sehen sind, selbst. Ich bin aber da nicht so empfindlich, denn ich habe eine akustische Welt, die sich mir erschließt als akustische Welt. Und wenn das nicht so richtig synchron ist mit den Bildern, dann lasse ich das so stehen. Bei der Sprache ist es was anderes. Wenn Leute sprechen und der Mund bewegt sich nicht, da kriege ich dann eher Probleme. Ich fand das, diese akustische Welt, die da vorgeführt wird, die Tonspur dieses Films, unglaublich aussagestark ist. Und ganz viele Dialoge, die fand ich dann eher Füllsel oder unnötig. Und man kann den Film gut im französischen Original angucken, denn was da gesprochen wird, sind immer nur Brücken zwischen den einzelnen musikalischen Elementen. Und diese Verdichtung von Geräusch und Musik, das war für mich die große Leistung von Anne Fontaine.
Also die Tonspur ist entscheidend, das höre ich schon mal sehr gerne. Ich habe auch gelesen, dass der Film teilweise an Originalschauplätzen gedreht wurde, sogar, glaube ich, im Haus von Ravel, was ja inzwischen ein Museum ist. Hat das so eine bestimmte Authentizität dann auch hergestellt?
Das liest man hinterher mit ein bisschen Verwunderung, weil es eigentlich völlig unnötig ist. Okay. Der Aufwand, diesen Ort so herzustellen, dass man da drehen kann, mir sagt es nichts und mir bedeutet es auch nichts, weil die Szenen in diesem Haus sind tatsächlich keine inhaltstragenden Szenen und für den Bolero schon mal gar nicht. Und insofern, ja, man versucht da authentisch zu sein, vielleicht auch deshalb, weil man mit der Figur von Ravel dann doch etwas lax umgeht. Man weiß, er ist am Ende an einer Art Demenz gestorben und hat auch diese Sätze, ich habe noch so viel Musik im Kopf, nur leider kommt sie nicht mehr raus. Das war ein Problem, aber er muss doch eine ganz andere Persönlichkeit gewesen sein. Wenn man nachliest, dann arrogant und selbstbewusst und auftrumpfend. Das ist alles dieser Ravel überhaupt nicht. Das ist ein feinfühliger, akustischer Mensch.
Wir sind im Jahr 1928 in Paris, der Salonkultur. In dieser Kultur ist auch letzten Endes der Auftrag entstanden für dieses Werk. Wie viel Zeitkolorit bekommt man so mit innerhalb des Films?
Ja, der ist in seiner Zeit verhaftet, das ist schon richtig. Und er versucht das auch darzustellen. Es gibt da keine Brüche oder keine Anachronismen. Wichtig, glaube ich, ist eher, dass er 1903 beginnt und dann eben bis in die 20er Jahre hinein dieses Entstehen dieses einen Stückes versucht zu fassen. Und ich glaube, er möchte gerne einen Ravel vorführen, der über 20 Jahre an diesem Stück gearbeitet hat, ohne es zu wissen. Und erst mit dem Auftrag zu sagen, schreib mir ein Ballett, kam natürlich das Niederschreiben der Noten. Aber alles, was er vorher gemacht hat, wirkt in diesem Film wie ein Weg dorthin. Und zu sagen, der Bolero ist ein One-Hit-Wonder, stimmt nicht, sondern der Bolero ist sozusagen die Spitze eines langen Prozesses.
Schlussfrage zu deinem Fazit. Findest du den Film alles in allem gelungen?
Ich finde ihn unglaublich gelungen, weil mir hat Maurice Ravel gar nichts gesagt jenseits des Bolero, den natürlich jeder kennt. Ich wusste nicht, was er für ein Mensch ist. Ich wusste nicht, wie er seine Musik komponiert hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe verstanden, wie sowas entsteht. Wieso Musik, die eben nicht nur die reine Wiener Klassik ist, sondern eine klassische Musik, die anders zusammengesetzt ist, die sich inspirieren lässt von außermusikalischen Effekten. Und das fand ich toll. Diese Entstehung dieses Stückes zu erleben, fand ich großartig. Ich hätte es nicht ganz so oft hören müssen, wie es dann im Film vorkommt. Aber insgesamt tut das dem Erlebnis und der Freude an dem Film keinen Abbruch.
Das ist die Pianistin Marina Baranova mit Prélude à la manière de Ravel. Pünktlich zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel hat sie ein Album veröffentlicht mit ein paar Klavierstücken von Ravel, aber auch anderen Komponisten, die ihn beeinflusst haben. Und eben mit diesem Stück von ihr selbst.
Marina Baranova, wer hätte sich nicht schon mal eine Zeitmaschine gewünscht, um einmal in die Vergangenheit reisen zu können? Im Booklet ihrer neuen CD, ihres neuen Albums Salon du Ravel, da heißt es, dass sie durchaus gerne mal in das Paris so um 1900 reisen würden, um den jungen Maurice Ravel zu treffen. Auf was für einen Menschen würden sie da treffen?
Ja, also ich glaube, fast jeder würde sich dann eine Zeitmaschine in dieser Zeit wünschen, allein wegen der Mode. Ja, Maurice Ravel spiele ich, seitdem ich fünf bin sozusagen, und beschäftige mich das ganze Leben lang mit dieser musikalischen Persönlichkeit. Aber das Interessante ist, man kommt vielleicht seiner Musik noch näher, je öfter man sie spielt, aber nicht unbedingt der Person. Diese Persönlichkeit bleibt immer ein Geheimnis und man möchte dieses Geheimnis enthüllen und irgendwie macht das süchtig immer.
Sie könnten ja beide zusammen vierhändig zum Beispiel spielen, aber Sie könnten natürlich auch reden. Was hätten Sie beiden denn zu bereden oder was würden Sie ihn gerne fragen, Maurice Ravel?
Also ich stelle mir wirklich ein Bild vor. Wir treffen uns in einem Musiksalon, wo ein schöner Flügel steht und ich würde ihn fragen, was seine Vorbilder waren, welche Musik ihn so beeinflusst hat. Dann wird er vielleicht Emmanuel Chabré nennen, der zu damaliger Zeit auch sehr, sehr bekannt war als Komponist und Pianist und heute leider nicht. Und er würde mir vielleicht ein Stück vorspielen im Manier von Emmanuel Chabré. Und ich würde dann sagen, ach ja, genau, und das ist ein ganz tolles Stück. Und dann würde ich ein Stück von Chabré spielen. Und so würde dann unser Austausch stattfinden, wo er mir sozusagen seine Widmungen an seinen Vorbilder vorspielen würde. Und ich würde die Originale spielen. Und so habe ich dann meine CD verfasst von den Widmungen von Maurice Ravel an diese Vorbilder.
Sie haben vorhin gesagt, man kommt an den Menschen, Maurice Ravel, und seine Persönlichkeiten nicht so richtig ran, es sei denn über seine Musik. Aber vielleicht können Sie sagen, was fasziniert Sie so an Maurice Ravel, dem Komponisten?
Seine Musiksprache ist natürlich einmalig. Das ist wirklich unfassbar farbenreich. Ich habe selber Synästhesie, indem ich tatsächlich Bilder oder bestimmte Farben in Musik höre. Aha. Und es ist natürlich für mich eine Explosion in meinem Kopf, wenn ich dann seine Musik vom Blatt lese oder irgendwo höre, da bin ich sofort Kopfkino. Und ansonsten ist es ein sehr filigraner Künstler. Also er war kein Improvisator. Für seine Stücke hat er ganz viel Zeit gebraucht und das ist für ihn sozusagen, jeder Ton ist perfekt. Und er hat auch gesagt, er würde seine Stücke so lange schreiben und umkomponieren, bis sie perfekt sind. Aber was ist dahinter? Und es ist dieses große Geheimnis, fasziniert mich ebenso.
Und Sie haben ihm jetzt und uns natürlich auch zu seinem 150. Geburtstag ein Album geschenkt, Salon de Ravel. Das ist ein reines Klavier-Solo-Album, aber kein reines Ravel-Album. Mhm. Was war so die grundlegende Idee hinter dem Konzept dieses Salons von und für Ravel?
Tatsächlich ist Ravel natürlich ein Phänomen als Komponist. Aber er kommt auch nicht aus Vakuum. Er wurde beeinflusst von seinen Vorbildern, von seiner Zeit. Und das alles fließt in seine Musik und das möchte ich gerne zeigen. Und alleine die Idee, dass man als Künstler immer Input braucht und aus der sozusagen den Zeitgeist festhält in der Musik. Und deshalb wollte ich das auch dem Hörer zeigen, was meiner Meinung nach Ravel zu dem Ravel gemacht hat, den wir heute lieben und schätzen.
Also das heißt, es sind Stücke, die wirklich von ihm geschrieben sind auf diesem Album, wo er sich aber teilweise eben bezieht auf andere Künstler. Und dann gibt es aber auch Stücke von diesen Künstlern selbst.
Exakt, genau. Mhm. Er hat ganz viele Widmungen gemacht, zum Beispiel an seinen Lehrer Gabriel Fauré. Und dann hat er die Buchstaben seines Namens musikalisch vertont, Gabriel Fauré. Mhm. Oder auch zum Beispiel Haydn. Und das hat er in Noten umgesetzt und daraus Kompositionen gemacht. Und auch eine Reihe an Stücken im Manier von Borodin, im Manier von Emmanuel Chabré und Couperin. Also er hat alle Komponisten in seinem Sinne und hat sozusagen Stücke komponiert und dachte dabei an diese Komponisten. Das hat mich beeinflusst oder auch begeistert. Und ich habe dann aber auch die Originale gespielt, sozusagen die Originalkomposition von den Komponisten, die ihn so begeistert haben.
Und wenn man sich dann die Liste ganz genau durchschaut, dann ist da zwischen diesen Komponisten auch eine Komponistin. Sie haben sich da zwischendrin mit einem eigenen Stück eingefügt. Mhm. Prélude à la manière de Ravel heißt es. Ist das so der Versuch nach Art, also im Stil von Ravel zu komponieren? Oder ist das eher ein Kommentar, eine Hommage, ein Gruß aus der heutigen Zeit, sage ich mal, an Ravel?
Ich würde das eine Liebeserklärung nennen.
Ah, okay.
Tatsächlich, ich habe sehr, sehr viele Stücke von Ravel selber gespielt oder auch vom Blatt gelesen. Und nach jedem Stück habe ich auch improvisiert und in diesen Improvisationen einfach diese Begeisterung für seine Musik, für seine Klangfarben festgehalten. Und irgendwann entstand daraus ein Prälude im Stil von Ravel, weil mich das so begeistert. Und genau, dann habe ich Mut gehabt, das zu veröffentlichen.
Nun steht das schon im Titel Salon de Ravel. Es geht also um einen Salon, so um die Jahrhundertwende, ein bisschen danach in Paris. Und diese Szene, die da eben entsteht, wenn viele Menschen zusammenkommen, Musik machen, aber eben vielleicht auch diskutieren. Und Sie selbst veranstalten ja seit, ich glaube, im letzten Jahr in Hannover, wo Sie leben, immer wieder auch eigene solche musikalischen Salons. Erzählen Sie mal, das finde ich sehr spannend.
Ja, tatsächlich. Ich miete seit einem Jahr da einen Raum, den ich jetzt Musiksalon nenne. Und meine Hoffnung und mein großer Wunsch ist, dass wir aufhören heutzutage, wir meine ich Musikerinnen, Musiker, aufhören Einzelkämpfer zu sein, sondern uns irgendwo treffen, über Musik austauschen und über Ästhetik der Musik oder vielleicht wo die Reise hingeht und dass wir dadurch vielleicht die Möglichkeit bekommen, eine neue Wendung zu erschaffen für die Musik. Und ich habe da auch schon wirklich ganz, ganz wunderbare Abende erlebt, wo viele Musikerinnen und Musiker zusammenkamen, auch das Publikum. Und wir haben improvisiert, wir haben darüber ausgetauscht. Ich habe auch ein neues Stück komponiert für ein Duo und das haben wir aufgeführt und auch improvisiert. Also es ist irgendwie mein Traum in Erfüllung gegangen und ich merke, wie mich das beeinflusst und wie vielleicht uns alle das vereint und wir uns ein bisschen mehr wagen. Neue Wege ausprobieren.
Sagt Marina Baranova, Pianistin, Komponistin und, wie wir gerade gehört haben, neuerdings auch Veranstalterin von musikalischen Salons. Ihr Album Salon de Ravel ist bei Berlin Classics erschienen. Und das war unser Thema, Tanz den Bolero zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel. Mein Name ist Martin Kersten.